Habe ich gedacht, naja, Dialekt, mit dem Dialekt bin ich ja gar nicht falsch. Ja, schön, dass ich wieder da sein kann. Wir sind jetzt auch Vineyard. Wir sind zwar quasi noch mehr miteinander verwandt als sowieso schon als Christen. Das finde ich total cool. Es freut mich auch total, dass wir jetzt endlich diesen Prozess auch mal als Gemeinde abgeschlossen haben. Wir sind ja lange damit unterwegs gewesen als Kraftwerk. Es gibt zwei Vineyards in Dresden. Das finde ich total schön. Ich habe ein Thema mitgebracht. Als ich vor 2 Wochen ungefähr, da habe ich eine Doku gesehen. Ich gucke gerne mal Dokus. Da ging es in dieser Doku, das war so eine Doku, ging es um Nachhaltigkeit und vor allen Dingen ging es in dieser Doku um die Fusion von Bayer und Monsanto. Ich weiß nicht, ob das von euch was sagt. Bayer, so kannst du ja machen. Ist ja einer der größten oder der größte deutsche Chemie- und Pharmakonzern. Und Monsanto ist der weltweit größte Saatguthersteller. Mit 26% Marktanteil in der ganzen Welt produzieren die Saatgut. Das hat das sehr verunsichert oder auch, die waren da ein bisschen perplex, weil Bayer, die versuchen gerade ihr Image so ein bisschen aufzubessern mit Slogans wie Science for Better Life, also Wissenschaft für ein besseres Leben. Ich habe bei denen auch mal ein bisschen in ihren Werten nachgeguckt. Ne? Nicht nur wir als Christen haben Werte, die haben auch Werte. Fand ich ziemlich cool. Und da stand zum Beispiel, habe ich einen Satz gefunden wie: Wir arbeiten nachhaltig und stellen uns der Verantwortung als sozial und ethisch handelndes Unternehmen. Das klingt super geil, oder? Das finde ich, wenn das viele Firmen dort reinschreiben würden in ihre Werte, fände ich das ziemlich toll. Und umso mehr hat das verwundert, dass eine Firma wie Bayer einen so großen Konzern für über 66 Milliarden Dollar Monsanto geschluckt hat. Und Monsanto ist für alles andere, aber nicht für Nachhaltigkeit verschrien. Sie sind zum Beispiel dafür bekannt, dass sie Genmais entwickelt und produziert haben. Oder für das dazugehörige, muss man schon sagen, Glyphosat, was ja immer wieder mal in den Nachrichten auftaucht, damit der Genmais überhaupt gescheit wachsen kann. Aber das ist gar nicht das Spannende bei Monsanto, sondern Monsanto ist halt ein Saatguthersteller und die manipulieren oder die arbeiten an dem genetischen Material des Saatguts und verändern den so, dass der möglichst viel Ertrag bringt. Also sie wollen quasi, und das schreiben sie sich auch auf die Fahne, die Probleme in der Welt an Nahrungsknappheit und an Überbevölkerung lösen, indem sie das Saatgut so gestalten, dass da mehr rauskommt. Witzigerweise, und das sagen sie niemanden, ist ihr Saatgut, was sie verwenden, und die Früchte, die daraus hervorkommen, nicht wiederverwendbar. Ist abgefahren. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Wird also Saatgut verkauft und wenn da draußen eine Frucht entsteht, zum Beispiel nimmt man den Weizen, ne, da hat man oben Weizenkörner und die Weizenkörner kann man nicht wieder in die Erde einpflanzen und da kommt neuer Weizen raus. Funktioniert einfach nicht. Es ist also ist ein Einwegsaatgut. Und was daraus passiert ist, dass die Bauern, die irgendwann mal anfangen, bei Monsanto Saatgut einzukaufen, die müssen jedes Jahr wieder bei Monsanto Saatgut einkaufen, weil das Zeug können sie einfach nicht wieder verwerten. Normaler Bauer, der nimmt immer, behält einen Teil seiner Ernte zurück, damit er das im nächsten Jahr wieder ausbringen kann. Das funktioniert einfach nicht. Also Nachhaltigkeit, mit dem hat das überhaupt nichts mehr zu tun, sondern es geht eigentlich nur noch um die Kasse, die klingelt, und zwar kurzfristig. So, also ihr merkt schon, das ist was, das beschäftigt mich. Ich finde sowas abgefahren, wie sowas heute in dieser Welt passieren kann und wie das auch immer mehr was für Ausmaße das annimmt. Also Monsanto, die legen sich ja auch die haben durchaus auch Saatgut, was nicht so Nischen sind, sondern die produzieren Baumwolle, die produzieren Mais, die produzieren Reis, also die ganzen großen Sachen, die wirklich weltweit ganz viel produziert werden. Ich erzähle euch das jetzt nicht, um ein politisches Thema über Nachhaltigkeit zu halten, das würde ich auch gerne machen, aber das ist halt nicht mein Ding, sondern ich glaube, oder ich habe den Eindruck, es gibt einen geistlichen Prozess in unseren Gemeinden, der dem sehr ähnlich ist. Und das möchte ich so ein bisschen versuchen, mal euch aufzuzeigen heute Morgen. Ich glaube, dass in unserem Leben als Christen wir ähnliche Fehler begehen wie die Firma Monsanto. Nachhaltigkeit, das ist ja ein Wort, das kursiert immer wieder, immer mehr in unserer Gesellschaft. Nachhaltigkeit hat ja langfristige Auswirkungen und Veränderungen im Blick. Kennst du mal das nächste Bild? Nachhaltigkeit kommt ursprünglich, oder der erste, der das so ein bisschen entdeckt hat für sich, das war der Karl von Karlowitz. Das war ein Typ, der hat einfach so ein Buch über Ökonomie und über Forstwirtschaft geschrieben. Und der hat ganz einfach gesagt, nachhaltig ist, dass du nur so viel Bäume abholzt, wie auch natürlich wieder nachwachsen. Klingt total einfach und billig, ne? Mach mal das nächste bitte. Ey, wenn ich dir zuzwinkern soll, musst du mir auch ab und zu mal ins Gesicht gucken. Okay. Das machen wir aber nicht. Man denkt, es ist ein einfaches Prinzip und es ist urlogisch, ne? Aber genau das tun wir nicht. Wir beuten unsere Natur auf eine Art und Weise aus, wie sie sich nicht wieder regenerieren kann. Wir holzen in einer Art und Weise zum Beispiel Wälder ab, wie es unmöglich ist, dass die in demselben Maß wieder aufgeforstet werden können. Und das ist kein Ding, wo es um Tropenwald geht, Regenwald geht, sondern das ist bei uns in Deutschland auch so. Mein Nachbar, der arbeitet in München, oder bei München, und der hat einen Arbeitskollegen und dem hat sie jetzt durch die Friederike Haufen Bäume umgehauen. Der hat ein großes Waldgrundstück. Und da haben die auch darüber gesprochen, was machen wir jetzt? Und da hat der gesagt, na, ich holze den Rest auch noch ab und ich baue jetzt Mais an. Weil wenn ich jetzt anfange aufzuforsten, davon habe ich nichts mehr. Das ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Das nennt man nämlich Kurzfristigkeit. Nachhaltigkeit, das Wort kommt von dem Verb nachhalten und das bedeutet so viel wie bleiben oder längere Zeit andauern. Es hat wirklich die lange Zeit im Blick. In komplexen Systemen muss man, wenn man nachhaltig denkt, das ganze System als ganzes System ins Auge fassen. Weil ein System hat immer Wechselwirkungen, wo Dinge aufeinander einwirken. Eine Firma, die zum Beispiel Saatgut so verändert, dass es mehr abwirft, aber dafür nicht mehr angepflanzt, also das Saatgut selber nicht mehr regeneriert werden kann, die erhöht zwar erstmal kurzfristig ihren Ertrag, langfristig führt das aber dazu, dass Bauern in Abhängigkeit geführt werden, dass sie teilweise in den Ruin getrieben werden, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Und langfristig führt es auch dazu, dass die Bauern, die letztlich keine Kohle mehr haben, das Saatgut auch nicht mehr einkaufen können. Also richtig langfristig gedacht ist es eine Nullnummer. Kurzfristig gedacht erhöht man in einem schlagartigen Maße seinen Anteil in der ganzen Welt, was Saatgut angeht. Das ist natürlich cool für die, die jetzt gerade Kohle scheffeln. Wenn ich jetzt aber in die Bibel schaue, gibt es einen klaren Gegensatz dazu. Die Maßstäbe, die Gott uns durch die Bibel zeigt, die würde ich heute als nachhaltig bezeichnen. Das Prinzip, was die Bibel lehrt, ist nämlich Multiplikation. Und Multiplikation hat immer Freisetzung und neue Selbstständigkeit zur Folge und nie eine größer werdende Abhängigkeit. Ich möchte euch das demonstrieren. Wenn wir in die Bibel schauen, da hören wir immer wieder Beispiele, die mit Saat und Ernte selber zu tun haben. Jesus zum Beispiel, der vergleicht das Wort des Evangeliums mit Saatgut, was auf gutem Boden fällt. Er vergleicht auch noch andere Böden. Ich nehme jetzt mal nur den guten Boden und da sagt er, okay, und wenn das jetzt aufgeht auf dem guten Boden, dann bringt es 30, 60 und 100-fach Frucht. Letztlich ist das Prinzip Gottes, was er uns lehrt, ganz tief in unserer Welt verankert. Die Welt ist so konzipiert, dass sie mit einer Art Multiplikation funktioniert. Alles, was in dieser Welt von sich aus lebt, das vervielfältigt sich alleine. Da müssen wir gar nichts dazu tun. Im Gegenteil, wenn wir uns rausnehmen würden in den Eingriff in die Natur, da würde ganz Deutschland mit Wald übersät, würde ganz Europa mit Wald übersät sein, weil das von sich aus weiter wächst. Ein Baum ist so angelegt, jeder Baum ist so angelegt, dass er mehr Früchte bringt als nur eine Reproduktion seiner selbst. Er vervielfältigt sich immer weiter und immer weiter. Und so ist alles, was wir in der Natur vorfinden, ist so gemacht. Es gibt nur ganz wenige Tiere, die nur, die, wenn sie schwanger werden und ein Kind kriegen, nur ein einziges Tier zur Welt bringen. Das sind die ganz großen. Ich wollte sagen die Mammuts, aber nee, die Elefanten und die Wale und so. Ne? Aber die meisten anderen, die bringen ein Vielfaches von neuem Leben hervor. Das ist ganz tief verankert in unserer Welt. Das ist Multiplikation. Jeder Same, der trägt quasi die Energie und das Potenzial in sich, nicht nur ein neues Leben zur Welt zu bringen, eine neue Frucht zu generieren, sondern eine Frucht und ein Leben zur Welt zu bringen, was selbst wieder das eigene Potenzial in sich trägt. Der Vervielfältigung. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ne? Also ein Same, der bringt eine Frucht zur Welt und die Frucht, die hat selber das Potenzial, wie der Ursprungssame, wieder Frucht hervorzubringen, die wieder Frucht hervorbringt, die wieder Frucht hervorbringt. Das ist Multiplikation. Und dadurch entsteht null Abhängigkeit, weil das Potenzial in jeder neuen Frucht ist das gleiche wie das alte Potenzial. Versteht ihr? Abhängigkeit, wenn es wäre, wenn es weniger Potenzial hätte und es abhängig wäre von dem Ursprungserzeuger, könnte man sagen. Ne? So, wenn wir jetzt dieses Prinzip mal auf das Reich Gottes anwenden und da reinschauen, wie Jesus das selber gemacht hat, dann stellen wir fest, okay, der Jesus, der war mit, hat sich in verschiedene Menschen investiert. In 3 Jünger, in 12 Jünger, in 72 Jünger und vielleicht was über 500 Jünger. Also so abstufig. Ne? Mit 3 Jüngern war er ganz dicke unterwegs, die hat er überall mit hingenommen, selbst mit auf irgendwelche Berge, wo krasse Sachen passiert sind, so, oder bei Totenauferweckungen. Also die hat er wirklich mit ins, zum Eingemachten genommen. Dann waren die 12 Jünger an seiner Seite, die wirklich 3 Jahre lang mit ihm unterwegs waren. Er hat sich ganz konkret in Leute investiert. Die 72 noch, die hat er ausgeschickt und hat gesagt, ich gebe euch meine Kraft, Leute zu heilen, das Evangelium auszutragen, Dämonen auszutreiben und so weiter. Also, so. Jesus lehrte alles, was die Leute brauchen, um, und jetzt kommt, an seiner Stelle das zu tun, was er tat. Identisch. Also nicht wieder neu zu sterben für unsere Sünde, das heißt, es ist einmal passiert und das muss auch nicht nochmal gemacht werden, aber alles andere. Eine der Abschlussreden, die er zu seinen Jüngern gesagt hat, im Johannes 14. Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst, der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als die tun, denn ich gehe zum Vater. Ist ein ganz geiler Satz, weil da gehen, sind verschiedene Sachen drin, die da drin stecken. Der sagt, als erstes sagt er, also das Potenzial, was in mir drin steckt, das kommt nicht nur aus mir. Sondern das Potenzial, was in mir drinsteckt, also mir, Jesus, das kommt aus meinem Vater, weil mein Vater in mir lebt. Ich mache das nicht aus mir. Und er sagt ein zweites, das, was ich von euch möchte, ist das an meine Stelle zu tun. Ich bin nicht mehr da, ihr müsst es jetzt weitermachen. Das heißt, in Verantwortung bringen, eine Funktion bringen, wo die Jünger selber loslegen müssen und genau dasselbe tun müssen, was Jesus getan hat. Und er sagt, ihr müsst es auch nicht aus euch machen. Denn ich bin derjenige, der in euch ist und in euch das wirkt, was der Vater schon in mir gewirkt hat. Das ist das Prinzip der Multiplikation, was überall in unserer Welt vorhanden ist. Das ist auch ein geistliches Prinzip. Genau, Jesus sagt, er bildet seine Jünger aus und er rüstet sie zu, sein Reich zu verkünden. Oder, ne, also das Reich Gottes, wir sagen immer bauen, aber das ist ein bisschen falsch. Das war in der, auf der Konferenz hat es jemand mal schön gesagt, wir bauen das Reich Gottes. Ja, nicht, das Reich Gottes ist da. Wir verkünden nur, dass es da ist. Wir verkünden, dass das Reich angebrochen ist. Und das in zweierlei Art und Weise. Und das ist unser ganzer Auftrag. In Demonstration und indem ich das verkünde, indem ich das ausspreche. Die zwei Sachen. Er sagt, in Markus 16, sagt er, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Also da sagt zwei Sachen. Ihr sollt das Evangelium predigen und ihr sollt das Evangelium in die Tat umsetzen. Ihr sollt davon sprechen und ihr sollt es leben. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat davon erzählt, wer Gott ist. Ja, ne, das ist das auszusprechen. Und er hat es aber auch getan. Der hat nicht gesagt, ihr mit eurem Leiden, ihr seid mir ein bisschen egal oder geht mal ins Krankenhaus, sondern da hat er die Hände aufgelegt und hat sie gesund gemacht. Das machen wir gar nicht mehr. Ne? Also, oder das machen wir schon noch in geschützten Rahmen, wo nichts schief gehen kann. Komme ich gleich noch zu. Aber Jesus, der sagt uns, ich möchte, dass ihr mit meiner Autorität nach draußen geht und dass ihr meine Frucht bringt, die ich schon gebracht habe. Das ist mein Auftrag an euch. Ich gebe euch die ganze Power, die ich selber vom Vater habe, die gebe ich euch, weil ich bin in euch. Das wirkt auf uns wie eine Überforderung, weil wir denken, das geht doch nicht, ich kann doch nicht dasselbe tun, wie Jesus getan hat. Das ist, wir gucken in das Buch rein und wir stellen fest, das ist der totale Wahnsinn. Keiner glaubt es. Aber Jesus sagt das. Wir erleben hier einen Widerspruch. Und das ist übrigens auch etwas, was Jesus, also ne, wenn man das mal vergleicht, was Jesus von uns will und was er selber getan hat, dann das sehen wir so ein bisschen daran, was Jesus von sich gesagt hat. Da kam irgendwann mal der Johannes, der Täufer, beziehungsweise seine Jünger, also der Johannes, der Täufer, der hatte auch Jünger, und der Johannes war selber schon im Gefängnis und der hat Jesus fragen lassen, ja sag mal, bist du jetzt der, auf den wir warten sollen oder sollen wir auf den anderen warten? Und da sagt Jesus, und das sagt er über seinen eigenen Dienst, da sagt er, geht, und sagt dem Johannes, was ihr seht und was ihr hört. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Demonstration und Verkündigung. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Das ist sein Werk und das ist das, was er uns aufträgt. Tut das. So. Und darin sehe ich hier die Freisetzung. Also, dass er sagt, du hast dieselben Fähigkeiten, denselben Auftrag wie Jesus selbst. Dieselben Fähigkeiten, denselben Auftrag wie Jesus selbst. Weil Jesus in dir lebt, genauso wie der Vater in Jesus ist. Das bedeutet es einfach Christus in mir, nicht mehr. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Das gehört auch zu seinen Abschlussreden. Aber ihr seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tag, er redet von dem Tag, wo der Heilige Geist ausgegossen wird, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das ist das ganze Rezept. Mehr gibt's nicht zu sagen. Da drin steckt alles, was, das ist das Saatgut, was nicht verändert wird, was nicht genmanipuliert ist. Das ist das Saatgut, er in uns. Es wird einfach direkt weitergegeben. Es gibt keine Verfälschung in der Blutlinie, gar nichts. Wir haben dieselbe Kraft, wie vor 2000 Jahren Jesus schon seinen Jüngern weitergegeben hat. Da ist nichts abgebröckelt oder weniger geworden oder irgendwie sowas. So, Jesus setzt seine Jünger frei. Der setzt sein Vertrauen und seine Kraft in sie und er setzt sie in Verantwortung. Der sagt nicht, ich stehe jetzt mal noch eine Zeit lang hinter euch und gucke euch jetzt über die Schulter, ob ihr das macht und wenn ihr das nicht richtig macht, dann greife ich nochmal ein. Oder ich gehe zum Vater. So, jetzt ist es euer Job. Ich mache es nicht weiter, ihr macht es jetzt weiter. Und der vertraut seine Arbeit 12 Typen an, die hätten wir wahrscheinlich nicht eingesetzt. Oder ich, wenn ich in meine Gemeinde gucke und dann sehe ich so einen Typen wie den Petrus, der ein paar Tage vorher noch gesagt hat, also mit dem Glauben und mit Jesus, da kann ich überhaupt nichts anfangen. So, weil er von seinen Arbeitskollegen irgendwie ein bisschen blöde angeguckt wird. Da denke ich, und dem soll ich jetzt eine Gemeinde anvertrauen? Jesus macht das. Der setzt ein Vertrauen in Typen, die sind ganz stinknormal. Die sind nicht herausragend, die sind nicht übergeistlich. Ne? Wie oft, also wenn, Jesus hat nicht oft gemeckert, aber wenn er mal gemeckert hat, dann hat er gesagt, was habt ihr denn von den kleinen Glauben? Und das hat er ein paar Mal gesagt zu seinen Jüngern. Das waren jetzt keine Glaubensgiganten, die dort aus dem Boden gestampft wurden von Jesus und die irgendwie so geistliche Berserker waren, die alles geglaubt haben, was da im Wort steht, sondern die haben Jesus gesehen und haben trotzdem immer mal wieder gezweifelt. Und denen hat Jesus aber vertraut. Und denen hat Jesus gesagt, ihr könnt das machen. Und wir sehen das dann auch. Und die sind dann losgegangen, die haben den Heiligen Geist gekriegt. Und ich bin perplex von Situationen, wie der Petrus und der Johannes dort in dem Tempel waren und diesen Gelähmten auf die Beine zerren. Ne? Da denke ich, wie bekloppt muss man sein? Ne? Also du kannst doch, also vor jemand beten, das ist schön und gut, aber die stellen den auf die Beine und sagen so, jetzt stehe. Was gehört da dazu für eine Überzeugung, dass Jesus in denen ist und durch sie wirkt? Das ist Wahnsinn. Also da sehe ich mich nicht. Da bin ich ganz ehrlich, das sehe ich mich nicht. Ich habe nicht so einen Glauben wie die. Trotzdem hat mir Jesus das verheißen. So, ich will jetzt mal ein bisschen weiterkommen. Ich will mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja. Okay. Der denkt jetzt vielleicht, das ist nichts Neues. Das kennen wir schon. Ne? Ich weiß, dass Jesus mir das grundsätzlich alles verheißen hat. Ich frage mich bloß, warum leben wir das nicht? Ich glaube, dass wir das nicht leben. Dieses Prinzip der Multiplikation. Ich glaube, wir leben eher ein Monsanto-Prinzip. Ich habe gestern mit meiner Frau noch über die Predigt gesprochen und meine Frau, die sagt, ich liege oft in der Gefahr, ein bisschen zu schwarz-weiß ist alles darzustellen und dann will ich ein bisschen die Gefahr rausnehmen oder hört es mal nicht ganzheitlich. Vielleicht fällt mir das manchmal nicht ganz so leicht, das so rüberzubringen. Aber ich will trotzdem versuchen, einen Gedanken zu erläutern, weil ich etwas festgestellt habe, auch wenn man das nicht auf alle Christen überall in Deutschland, in jede Gemeinde verallgemeinern kann. Aber ich denke, es gibt eine Tendenz, so will ich es vielleicht mal ausdrücken. Vielleicht könnt ihr damit besser umgehen, als wenn ich sage, alle bei allen immer. Ich will das kurz versuchen zu erläutern, wie wir versuchen zu leben. Wenn alles gut läuft in einer Gemeinde und bei mir selber als Christ, dann passiert Folgendes. Du kümmerst dich um einen Menschen, der Jesus noch nicht kennt. Du erzählst dem von Jesus, wie der dein Leben verändert hat. Du erzählst ihm vielleicht von einer Gebetserhörung. Du fragst ihn, ob du für ihn beten kannst. Vielleicht passiert dann auch was. Und wenn der Typ weiter offen bleibt, dann lädst du den irgendwann mal in die Gemeinde ein, in den Hauskreis, in den Gottesdienst. Und dann kommt der irgendwann auch öfter und vielleicht auch irgendwann freiwillig, also aus eigenem Antrieb, ohne dass du immer nachfragst. Und dann entscheidet er sich, Christ zu werden. Vielleicht macht er einen Alpha-Kurs oder einen Taufkurs und lässt sich taufen. Und das Ende ist, dass er noch irgendwo mitarbeitet. Vielleicht im Kindergottesdienst oder an der Technik oder vorne im Lobpreis. So. Und dann ist gut. Dann ist mein Engagement, das, was ich tun muss, ist vorbei. Jetzt ist er integriert, jetzt ist er genau auf demselben Stand wie ich. Alles paletti. So, alles andere, das bringt die Zeit. Jetzt ist er ja in der Gemeinschaft und das ist gut. So läuft das, wenn es gut läuft. Okay? Wenn ich Verantwortung übernehme. Wenn es nicht so gut läuft, ist eine andere Möglichkeit, dann gehst du in die Gemeinde, um aufzutanken. Das ist dein gutes Recht. Freunde zu treffen. Jeden Sonntag oder unter der Woche. Evangelisation oder das, was im weitesten Sinne damit zu tun hat, das überlässt du den Eiferern in deiner Gemeinde oder anderer Gemeinden. Die gibt's. Oder dem Pastor, weil der wird ja schließlich von uns, von meinen Spenden dafür bezahlt, der soll ja schließlich was machen für sein Geld. Das ist alles ein bisschen überspitzt, aber ihr versteht, was ich meine, welches Denken dahinter steht. So. Beides ist völlig normal und beides hat nichts mit Multiplikation zu tun. Weder das erste noch das zweite. Maximal mit Addition. Denn es geht von einer Person aus und es endet bei einer Person. Und ich bringe noch nicht mal jemand hervor, wenn man das so, das klingt ein bisschen blöd, aber versteht, was ich meine? Der selber fähig ist, weiter jemand anders anzuleiten, sondern ich höre vorher auf. Vielleicht weiß ich selber gar nicht, wie das geht. Könnt ihr mir bitte mal die Stelle im Neuen Testament zeigen, wo steht, geht hinaus in alle Welt und macht zu Christen alle Völker. Die gibt's nicht. Das ist richtig. Ihr könnt sie mir nicht zeigen, weil sie es nicht gibt. Da steht nirgendwo, macht zu Christen alle Völker. Aber wisst ihr, was bei uns im Kopf passiert? Sobald derjenige in die Gemeinde geht, das ist schon mal sehr gut. Wenn derjenige sich dann sogar noch taufen lässt, dann ist das Ding, dann ist der Drops gelutscht, das ist fantastisch. Ja, was Besseres kann mir als Christ nicht passieren, dass jemand anders zum Glauben an Jesus Christus kommt. Punkt. Nicht Doppelpunkt. Ich glaube, ich sage das überspitzt, wir bringen im besten Fall Christen hervor. Eine Frucht, die in Abhängigkeit zu allen anderen lebt. Zum Pastor, zum Hauskreisleiter. Das passiert doch. Und unsere Gemeinden sind voll davon. Vor einigen Jahren habe ich einen ziemlich coolen Typen auf einer Konferenz getroffen. Das war der Michael Frost. Der hat zum Beispiel das Buch geschrieben, Der wilde Messias. Und der hat mal gesagt, das ist so ein Verfechter der missionalen Bewegung gewesen. Also. Und der hat zum Beispiel mal gesagt, unsere Gemeinden, die sind voll von Babychristen. Die sind dick und fett und rund, die wissen aber überhaupt nicht, für was sie da sind. Die werden vollgestopft mit geistlicher Nahrung, aber die kommen selber nie in Verantwortung. Und ich glaube, dass das tatsächlich der Fall ist. Nicht 100%, nicht absolut, aber in einer großen Tendenz. Ich glaube, wir sollen die Welt nicht zu Christen machen, sondern zu Jüngern. Und ein Jünger ist ein Mensch, der in einer aktiven Nachfolge lebt. Ein Jünger, was hat ein Jünger, was macht ein Jünger zu einem Jünger? Ein Jünger hat einen Meister, der einen ausbildet. Und irgendwann hat der selber Jünger, die er ausbildet. Das macht einen Jünger zu einem Jünger, nicht mehr und nicht weniger. Man könnte auch sagen, ein Lehrling, vielleicht ist Jünger für uns heute ein bisschen zu weit weg. Er weiß, ein Jünger ist jemand, der weiß, dass Jesus in ihm lebt und die gleichen Dinge tun will, die Jesus selbst getan hat. Ich möchte euch eine ganz kurze, die ist ganz, ganz fiktiv, die Rechnung, aufzeigen, wie Multiplikation aussehen könnte, was passieren würde, wenn wir das Prinzip der Multiplikation in unserem Leben anwenden. Das ist eine fiktive Geschichte, das hat eine Organisation rausgebracht, die sich vor allem mit Mentoring beschäftigt und Gemeinden dazu anhält und zeigt, wie Mentoring funktioniert, und die hat mal eine Rechnung aufgestellt. Kannst du das mal zeigen? Du als einzelne Person kümmerst dich ein Jahr um einen Menschen. Die Zeit finde ich ein bisschen kurz. Man könnte auch 2 oder 3 Jahre sagen, aber eine befristete Zeit. Du kümmerst dich ein Jahr um einen Menschen, den du nicht nur im Glauben begleitest, also zum Glauben führst, sondern den du anleitest, andere anzuleiten. Nach dem ersten Jahr bist du 2. Dann kümmern sich 2 wieder um 2 andere. Nach 2 Jahren bist du schon zu viert. Ihr seht, wie Multiplikation funktioniert. Nach 4 Jahren bist du schon zu 16. Selbst wenn man den Zeitablauf auf 2 oder 3 Jahre ausdehnt und sagt, okay, wir nehmen uns mal doppelt oder dreimal so viel Zeit, weil ein Jahr ist ein bisschen knapp. Wir sind ja viel beschäftigt. Wir sind ja nicht wie Jesus, der Zeit hat, den ganzen Tag durch die Lande zu ziehen. So. Aber sagen wir mal 3 Jahre für einen Menschen. Da steht jetzt unten drunter 33 Jahre. Das sagen wir mal 99. Und dann haben wir die Weltbevölkerung erreicht. Die Weltbevölkerung, nicht Deutschland, nicht Dresden. Das ist Multiplikation. Ich sage, es ist eine fiktive Rechnung. Ich glaube nicht, ich bin kein Verfechter von so einem, jetzt lass uns mal anfangen und dann in einem Jahr und so weiter. So funktioniert aber Multiplikation. Wir sind heute 2000 und ein paar zerquetschte Jahre, nachdem Jesus uns, oder noch nicht mal ganz, nachdem Jesus uns seinen Auftrag gegeben hat. Nicht 33 Jahre und auch nicht 99, 2000 Jahre. Und ich kann euch sagen, hier läuft was falsch. Es läuft was falsch. Das hat verschiedene Ursachen. Das kann Institutionalisierung hat, spielt eine große Rolle, ne? Dass wir Pastoren anstellen, die wir bezahlen und dass wir Kirchenoberhäupter einsetzen, die wir sagen, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und jetzt ist das unser Oberster und dem, der darf uns nur was sagen und bei dem dürfen wir nur die Beichte ablegen und versteht meine, ich mag alle anderen Konfessionen genauso wie meine eigene. Aber hier passiert etwas, was uns von dem eigentlichen Prinzip von Jüngerschaft und Multiplikation völlig weggebracht hat. Das, was Luther irgendwann mal wiederentdeckt hat. So, das Priestertum aller Gläubigen. Das kennen wir auch nicht mehr. Wir sind nur 500 Jahre nach Luther. Selbst die haben das, also da muss man auch nochmal Abstriche machen, ne? Selbst Luther hat nicht gesagt, jeder darf taufen oder das Abendmahl austeilen oder was auch immer. Ne? Sondern es gibt immer noch Sachen, die darf nur ein perfekt ausgebildeter. Ich glaube, wenn ich das frage, ist das schwierig? Auf jeden Fall. Ne? Kostet mich das was? Das kostet mich was. Das kostet mich Zeit, das kostet mich mein Engagement, das kostet mich vielleicht Kohle. Ist das möglich? Ich denke schon. Ich glaube, dass wir wirklich etwas ganz neu lernen müssen. Und das ist Jüngerschaft. Immer wieder, wenn ich in Gemeinden unterwegs bin oder wenn ich von anderen Pastoren aus den Gemeinden höre, höre ich immer wieder zwei Sachen. Oder auch zwei Sachen, aber die höre ich kontinuierlich wieder, weswegen Leute in Gemeinden klagen. Das erste, das ist Stagnation. Dass Gemeinden irgendwann, egal wie groß die sind, irgendwann hören die auf zu wachsen. Kann man natürlich, das hat natürlich viele Ursachen. Es gibt nicht nur eine Ursache. Aber das ist etwas, über das Gemeinden immer wieder klagen. Und das andere, was Menschen in Gemeinden immer wieder klagen, und das finde ich fast noch das Fatalere daran, ist, dass wir immer wieder, also wirklich viele Leute begegnen, die sagen, also ich erlebe Gott nicht in meinem Alltag. Gar nicht. Ich erlebe weder Wunder noch Gebetserhörungen. Ich erlebe sein Reden nicht, nix. Ich erlebe das nicht. Ich gehe zwar in die Gemeinde, weil ich das alles irgendwie für richtig halte. Ich glaube auch, dass Gott da ist. Aber ich erlebe den nicht. Und das müssen keine Außenseiter sein. Mir geht das selber manchmal so. Mir geht es selber manchmal so, dass ich Gott nicht höre, dass ich ihn nicht erlebe, dass ich keine Wunder sehe, wenn ich irgendwie bete. Es geht mir so. Und dann guckt man in die Bibel und man stellt diese Diskrepanz fest. Da sagt doch Jesus, du sollst dieselben Dinge tun, die ich tue, weil ich bin in dir und es wird funktionieren. Und dann gucken wir in unsere Gemeinden und stellen fest, oh, es stagniert, es kommen keine neuen Leute mehr dazu, irgendwie hängt hier irgendwas. Und wir stellen fest, die Leute, die erleben Gott nicht. Warum erleben die denn Gott nicht? Jesus hat uns das doch gesagt. Die Zeichen werden denen folgen, die an mich glauben. Ich glaube an Jesus. Versteht mich nicht falsch, ich bin kein Freund von einer einfachen Lösung. Ich glaube, es gibt viele Ursachen dafür, wo wir als Christen auch festhängen. Ich bin kein Freund von 3 Schritten zu einem erfüllten Christsein oder von 7 Wegen zu einer erfolgreichen Gemeinde oder so ein Quatsch. Ich glaube aber trotzdem, dass es etwas Grundsätzliches gibt, was wir verlernt haben oder was wir noch nie gelernt haben. Mit mir war keiner persönlich unterwegs, das kann ich euch sagen. Ich habe eine Ausbildung genossen, ja. Da hat man alle gezeigt, wie man Exegese betreibt. Denkt ihr, ich war einmal mit Leuten auf der Straße und habe für Krankenheilung gebetet? Oder irgendetwas dergleichen getan? Macht man nicht. Und ich bin ein Pastor. Zu mir hat man das nicht beigebracht. Wer war mit euch unterwegs, als ihr Christ geworden seid? Und hat gezeigt, wie Glauben funktioniert und was unsere Aufgabe ist als Christen. Ich bin davon überzeugt, dass wir sowohl Gott viel mehr in unserem Leben erfahren würden und seine Verheißungen erfüllt sehen, wenn wir wieder Früchte hervorbringen. Ich meine, ich glaube, wir bringen ja Früchte hervor, ne? Aber ich meine tatsächlich, dass wir Früchte hervorbringen, die selbst wachsen und selbst gedeihen und selbst weiter Früchte hervorbringen. Nicht mehr in Abhängigkeit. Ich glaube, wir alle sind Samenkörner, die diese Veranlagungen in sich tragen, weil Jesus in jedem von euch ist. Jeder von euch hat diese Veranlagung. Früchte hervorzubringen, die selber wieder Samen werden können. Aber, und jetzt kommt eine steile These. Ich glaube, wir haben uns entschieden, in einer Holzkiste zu liegen als Samenkorn. Zusammen mit noch ein paar anderen Samenkörnern. Dort ist es schön, dort ist es warm, dort ist es kuschelig. Dort kennt jeder den anderen. Aber Jesus hat gesagt, du Samenkorn sein, das ist keine witzige Geschichte. Da kommst du in die Erde, da ist dunkel, da ist nass, da ist kalt. Und er hat sogar gesagt, das Samenkorn, das wird in der Erde sterben und erst dann wird es Frucht bringen. Ihr werdet nicht alle sterben, weil ihr auf die Straße geht und versteht mich nicht falsch. Aber er sagt, Samenkorn zu sein, das kostet dich was. Und das wirst du nicht in deiner Komfortzone erleben. Das wirst du nicht in deiner Komfortzone erleben. Glauben an den lebendigen Gott hat überhaupt nichts mit Komfortzone zu tun. Das macht uns Angst. Wenn ich mit meinem Hauskreis darüber rede, da sitzen mir gestandene Männer gegenüber, die sagen, also wenn du mit mir jetzt wirklich auf die Straße willst, weißt du mir, ob ich mich das traue. Ja, wir trauen uns das nicht. Das ist ganz einfach. Was haben wir eigentlich zu verlieren? Außer, dass jemand uns blöde anguckt. Gar nichts. In Deutschland, wir haben gar nichts zu verlieren. Nichts. Unser Leben nicht, unsere Gesundheit nicht. Höchstens ein bisschen eine Kerbe in unserem Ego. Das haben wir vielleicht zu verlieren. Und das hindert uns schon daran. Das ist doch verrückt. So, jetzt komme ich zum Schluss. Ich bin davon überzeugt, dass wir das Potenzial in uns tragen. Das hat Jesus uns verheißen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Bleibt. Das ist das andere Wort für Nachhaltigkeit. Bleiben, nachhalten. Das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Boah, wieder so eine krasse Verheißung. Mann, oh Mann. Letztlich ist es ganz einfach. Ab und zu müssen wir mal ganz realistisch auf unser Leben gucken. Ich hab jetzt gerade erst ein Buch gelesen, geht's ein bisschen um die Ziele in meinem Leben. Und der hat mich gefragt, der Autor, der schreibt dann da drin, wenn du am Ende deines Lebens an deinem Grab stehen würdest und du würdest deine Grabrede hören oder Menschen, die über dich etwas sagen, was sollten die denn sagen? Was würdest denn du dir wünschen, dass die sagen? Fand ich eine ganz geile Idee, mal darüber nachzudenken. Da mal was aufzuschreiben. Mir dann was aufgeschrieben. Was wäre das eigentlich? Ich habe gestern mit meiner Frau drüber gesprochen und habe gesagt, hey, du, ganz ehrlich, gibt es einen Menschen überhaupt schon, den wir schon zu Jesus geführt haben? Gibt es den? Ich will nicht schwarz-weiß malen. Ganz klar, es ist ein Prozess. Und vielleicht war ich an vielen Prozessen beteiligt, wo ich die Auswirkungen nicht gesehen habe. Das stimmt. Aber darauf kann ich mich nie verlassen. Also im Sinne von ausruhen. Zu sagen, ich bin immer nur ein Teil dessen und ich werde nie ernten oder keine Ahnung. Ich tue schon meinen Teil dazu bei, dass andere auch zum Nachdenken kommen. Und ich bin jemand, der so lebt, dass die biblischen und die christlichen Werte transportiert werden. Das ist alles gut. Das trägt alles dazu bei, dass Leute zum Nachdenken kommen. Aber unser Auftrag, der geht schon noch mehr an die Tiefe. Der geht dahin, dass Jesus sagt, ich möchte, dass ihr Jünger macht. So, also ich glaube, es ist eine Entscheidung, dass ich mir überlegen muss, möchte ich Monsanto-Saatgut sein? Natürlich jetzt keiner von euch sagen, ich möchte gern Monsanto-Saatgut sein, weil ich will ja auch, dass mein Leben etwas Positives hinterlässt. Aber die Konsequenz ist, wenn ich ein Saatgut sein will, was das Potenzial, was Gott in mich hineingelegt hat, auch lebt, dann bedeutet das, dass das Konsequenzen für mich hat und dass ich diese Konsequenzen mir durchdenken muss und dass ich da wirklich mal reingehen muss in die Tiefe. Ich glaube, das fängt erstmal damit an, dass ich mir vergegenwärtige, ich bin vielleicht in meinem Glauben dort, wo mich der Letzte abgeliefert hat. Vielleicht bin ich sogar in meinem Glauben kurz nach meiner Taufe stehen geblieben, weil ich noch nicht mehr entdeckt habe, was die Verheißungen Gottes in meinem Leben wirklich bedeuten. Ist der Glaube tatsächlich so tief, dass ich weiß, dass Gott das tut, was ich sage? Worum ich ihn bitte? Habe ich so tiefen Glauben, dass ich auf die Straße gehen kann und für Leute beten kann? Oder bin ich da noch irgendwo hängen geblieben, weil ich sage, ich habe das selber noch nie erlebt? Das ist überhaupt nicht schlimm, ich werfe das keinem vor, ich habe es auch nicht erlebt. Das hat mit mir nämlich niemand gemacht. Niemand hat mich mitgenommen. Wenn ich mich dazu entscheide und zu sagen, ich möchte gern was verändern, dann wäre vielleicht das Erste, was ich verändern muss, mir jemanden zu suchen, der mich mitnimmt. Damit ich ein bisschen was von meinem Schiss verliere. Damit ich sehe, wie das funktioniert, wenn ich mit einem Christen unterwegs bin, der tatsächlich an die Realität und das Wirken Gottes glaubt. Wir würden alle sagen, dass wir das tun, aber wir praktizieren es einfach nur mal nicht. Und es bedeutet, dass ich mich wieder an die Hand nehmen lasse und mir zeigen lasse, ich würde das als Mentoring bezeichnen, ich könnte das als Jüngerschaft bezeichnen. Und das ist immer eine zeitlich befristete Sache. Also eine Zweierschaft, die jahrzehntelang dauert, ist eine gute Sache. Aber das hat nichts damit zu tun. Verwechselt das nicht. Eine Mentoring-Beziehung, die unbestimmt ist, die kein Ziel hat, das ist eher nur etwas, was mich wieder in eine Abhängigkeit führt. Zu jemandem, an dem ich immer dran sein muss, damit ich irgendwie vorankomme. Nee, das ist damit nicht gemeint. Es ist eine Mentoring-Beziehung oder eine Jüngerschaftsbeziehung, ist eine Beziehung, die zeitlich begrenzt ist. Vielleicht kann man da nicht alle über einen Daumen scheren, vielleicht ist der eine schneller als der andere, aber sie ist zeitlich begrenzt und irgendwann muss ich selber den Schritt gehen und sagen, okay, jetzt bin ich so weit, oder vielleicht bin ich auch noch nicht so weit, aber ich fange an, das, was ich selbst gelernt habe, an andere weiterzugeben. In einem verbindlichen Prozess. Ich habe gestern auch mit meiner Frau, ich bin jetzt gleich fertig. Mal kurz gucken. Ja. Gestern mit meiner Frau nochmal drüber geredet und die hat gesagt, naja, es gibt doch viele Leute, die investieren sich in andere Menschen. Ist es für die nicht ein Schlag ins Gesicht, wenn du denen sagst, das reicht nicht, was ihr macht? Da habe ich mit ihr ein bisschen drüber nachgedacht und habe festgestellt, ja, es gibt Leute, die investieren sich in andere Menschen. Lange Zeit, viele Jahre, lassen die in ihre Familie reinkommen und lassen die mitleben und so weiter. Und tun denen Gutes. Und ich sage aber, es gibt ja für mich einen Unterschied. Eine Jüngerschaftsbeziehung ist etwas, für das entscheiden sich beide Parteien. Und zwar im Sinne von, ich möchte wachsen im Glauben. Jesus hatte ja nicht nur Jünger um sich. Der hatte auch viele Leute um sich, denen hat er einfach nur gut getan. Die hat er geheilt in ihrer Seele, in ihrem Geist, in ihrem Körper. Das waren aber keine Jünger, die ihm nachgefolgt sind und die seine Arbeit weitergemacht haben. Das ist ein Unterschied. Ich sage nicht, also man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen. Es kann sein, dass ich mich jahrzehntelang in Menschen investiere und dem einfach nur was von der Liebe Gottes zeige. Der wird nie ein Jünger werden, im Sinne von, dass er das selber an andere weitergibt. Aber Jüngerschaft bedeutet, dass beide Seiten sich darauf einlassen. Und das muss der andere auch wissen. Nicht, dass ich für mich denke, ich habe einen Jünger, aber der weiß eigentlich gar nichts davon. So funktioniert Jüngerschaft nicht. Weil das hat damit zu tun, dass ich selber das will. Ich will selber Jünger sein. Ich will was lernen. Ich will, dass Gott mir zeigt, wie das funktioniert mit dem Glauben. Mit den Verheißungen, die er mir gegeben hat. So, ich möchte euch ermutigen, euch da einfach auszuprobieren. Ich würde euch sagen, seid verrückt und nehmt Gottes Wort ernst. Seid verrückt und nehmt Gottes Wort ernst. Und das ist echt herausfordernd, Gottes Wort an dieser Stelle ernst zu nehmen. Betet, heilt und lehrt. Und wenn du merkst, du kommst in Situationen, wo du eine richtige Angst bekommst, dann kannst du wissen, dass du genau dort richtig bist. Dort, wenn sich uns die Kehle zuschnürt und ich merke, oh, kann ich das jetzt machen? Da kannst du wissen, da bist du genau richtig. Und dann darfst du diese Angst überwinden. So, jetzt möchte ich euch noch kurz die Gelegenheit geben, 3 Fragen zu stellen, ganz knackig. Die ihr jetzt noch habt, ich bin jetzt fertig, aber wenn ihr sagt, das habe ich nicht verstanden oder da widerspreche ich dir, das finde ich, dann möchte ich ganz kurz versuchen, darauf einzugehen.